Leuchtturm ARD, so heißt eine neue politische Initiative. Ein Leuchtturm ist ein Scheinwerfer in der Finsternis, der uns hilft, die eigene Position zu bestimmen und den eigenen Weg zu finden. Damit die ARD funktionieren kann, muss sie boykottiert werden. Wie das zusammenpasst, will Leuchtturm ARD-Initiator Jimmy Gehrum jetzt im Apolut-Gespräch erklären.
Im Gespräch.
Guten Tag, Herr Gehrum. Würden die meisten Leute nicht einfach sagen, dass die ARD eher ein Irrlicht ist als ein Leuchtturm?
Ja, stimmt. Also die Tatsache, dass ich schon so weit in die Zukunft denke und mit Leuchtturm ARD eine positive ARD mir vorstelle, da stoße ich auf Kritik, ja, weil es ist eine Vision. Und diese Realität ist eine andere. ARD und ZDF sind ein Hort der Desinformation seit Jahrzehnten. Also es ist eine ganz tiefe Problematik. Und ich will aber sehr optimistisch sein. Ich will sehr optimistisch damit umgehen, weil wir haben als Bürger haben wir Zugriff auf unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und den sollten wir nutzen.
Und wie haben wir den Zugriff?
Dieser Zugriff ist natürlich, weil wir ihn zu 100% bezahlen. Und wir müssen uns wirklich überlegen, wollen wir diese Art von Rundfunk, wie er bisher war? Wir müssen nicht nur ihn kritisieren, wir müssen vor allem auch Selbstkritik einfordern. Das ist so ein Grundgedanke. Wir leben in einer komplexen Welt. Und die Komplexität... Also ich persönlich habe sehr viele Jahre jetzt zugebracht mit Recherchen zu dieser Komplexität der Welt und vor allem auch mit dem historischen Kontext, in dem wir leben. Und als Freiberufler hatte ich das Privileg, da viel Zeit zu investieren.
Sie sind Filmproduzent, zum Beispiel Kaskadeur haben Sie gemacht, Soweit die Füße tragen. Sie sind jetzt ja in gewisser Weise selber aus diesem Metier, wenn auch nicht aus dem Journalismus, also... Aber um das nochmal zu erklären, unzufrieden mit ARD und ZDF sind viele, also sagen wir ungefähr ein Viertel der Bevölkerung. Nach Werten, die für die Johannes Gutenberg-Universität erhoben hat, in der Corona-Krise ist diese Zufriedenheit wieder angestiegen in den Messwerten. Was ist Ihr Ausblick, wie man daran etwas ändern kann? Also abgesehen, ich würde es gerne in verschiedene Teile teilen. Das heißt, wie ist der Ist-Zustand, wie ist der Soll-Zustand und wie wollen Sie dahin kommen? Aber erstmal, dass es nicht einfach Medienkritik ist, sondern Sie haben einen konkreten Plan.
Ja, genau. Also das ist die Frage bei diesem komplexen Thema, wie man da beginnt. Der Ist-Zustand, der muss eben wirklich im historischen Kontext betrachtet werden. Und es gibt großartige Experten zu dem Thema. Es gibt akademische Arbeit dazu. Es gibt bei der psychologischen Beeinflussung durch die Medien gibt es unterschiedliches Handwerkszeug. Es gibt Framing und es gibt bestimmte Narrative, die man reinsetzen kann in die Köpfe der Menschen. Es gibt Kampagnen, die gesteuert werden. Es gibt vieles, was man über Geld steuern kann. Vieles kann man über die Besitzverhältnisse der Medien steuern. Und deswegen ist es auch wirklich ein akademisches Thema. Ja? Oder eben, wenn ein Privatforscher wie ich sich mit den Sachen beschäftigt, dann muss ich unglaublich viele Experten auch konsultieren, die in unterschiedlichen Tiefen mit dem Thema umgehen. Also die Frage ist, wie konkret wir werden wollen. Ja?
Ja, vielleicht zuerst, wie wollen Sie dagegen vorgehen? Dass, wenn Sie sagen, ARD, ZDF machen Desinformation, ist ja kein leichter Vorwurf. Und wie wollen Sie das ändern?
Genau, das Wichtigste ist, dass ich will eigentlich den Optimismus verbreiten, dass wir eine Möglichkeit haben, dass wir Bürger eine Initiativkraft haben und dass wir die entwickeln müssen. Denn es ist nun mal so, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eigentlich ein Schatz, weil wir ihn selbst finanzieren und weil wir damit außerhalb des kapitalistischen Systems für einen Ort sorgen könnten, an dem wir gut informiert werden, um letztlich gute politische Ideen zu entwickeln und um uns in einen Diskurs zu begeben. Also es ist eine sehr gute Voraussetzung, deswegen haben wir auch die Haltung und vielleicht bin ich deswegen da auch so selbstbewusst zu sagen, wir nennen unser Projekt ARD, weil der Grundgedanke der ARD genau das war. Wir brauchen Orientierung, wir brauchen mündige politische Bürgerschaft. Und im Laufe der letzten Jahrzehnte hat man eben gesehen, das wurde nicht erreicht. Wie wir das jetzt machen können, zum einen durch einen öffentlichen Druck. Wir wollen Rechtfertigung für die letzten Jahrzehnte. Wir wollen Selbstkritik einfordern. Deswegen mache ich sehr viel Öffentlichkeitsarbeit für das Thema. Denn wir müssen auf breiter Linie Kritik üben und Selbstkritik einfordern. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch durch den Boykott, dass es nicht sein kann, dass wir ein nicht mehr funktionierendes System alimentieren, finanzieren. Das geht nicht. Das ist die Boykottseite. Und das baut einen finanziellen Druck auf. Und dafür müssen wir eine Sammelbewegung sein, eine Graswurzelbewegung. Und das ist auch etwas, was ich letztlich dadurch initiiert habe, weil ich motiviert worden bin, auch durch die Kraft der Spaziergängerbewegung. Wir haben in den letzten 2 Jahren eine Steigerung der Unzufriedenheit mit absolut irrationaler Politik. Man kann das nicht mehr nachvollziehen, weder wissenschaftlich noch politwissenschaftlich, was da getan wird auf der Entscheidungsebene. Und das hat die Medienwelten noch zusätzlich gespalten. Und darüber sollten wir auch reden, wie gespalten die Medienwelten eigentlich sind. Dass es durchaus guten Journalismus an unterschiedlichen Orten gibt. Ja, hochspannendes Thema. Aber was wir einfordern müssen von unserem Leuchtturm, und das ist eben das Symbol für Orientierung, wie Sie richtig gesagt haben, diese Orientierung, die können wir natürlich besonders dann einfordern, wenn das unser eigenes Geld ist. Und da müssen wir nicht nur unsere eigene Initiativkraft entwickeln, sondern vor allem auch unseren Mut, dass wir hier gegen ein Unrechtssystem aufstehen. Weil natürlich löst man ein Mahnverfahren aus, wenn man diese Gebühren nicht zahlt. Das ist ein juristisches System, das wir da auch kritisieren müssen. Die Judikative muss man da auch verbessern an manchen Punkten. Ja. Aber das ist, glaube ich, unzweifelhaft, dass wir hier eine Schieflage haben. Und die müssen wir thematisieren. Und je breiter die Front ist, auf der wir diese Schieflage thematisieren, desto besser ist die Chance, dass wir hier auch Selbstkritik bekommen und Selbstreflexion. Denn es geht ja hier vor allem auch um eine historische Reflexion, nicht nur um diese Corona-Krise, sondern auch, was wurde denn die letzten Jahrzehnte in unsere Köpfe hinein manövriert durch die öffentlich-rechtlichen Medien? Also,
ich würde gerne nochmal, Sie sagen Boykott, das heißt, Sie wollen die Öffentlich-Rechtlichen für eine gewisse Zeit, wo es juristisch möglich ist, ohne dass man schwere Schäden dabei erleidet, boykottieren. Also das heißt, finanziell ausbluten. Zumindest ihnen die Möglichkeit wegnehmen, das Geld zu bekommen, weil wir sozusagen mit der Leistung, die für das Geld erbracht wird, nicht zufrieden sind. Bin ich das so? Ist das so richtig? Oder?
Wir wollen ein klares Statement setzen. Dafür haben wir eine Webseite gebaut. Wir wollen den Bürgern ermutigen, dass sie auch wissen, dass wir jetzt ein Jahr die ARD und ZDF unter Druck setzen können. Natürlich wird das Mahnverfahren ausgelöst, aber keineswegs geht es um Risiken wie Vollstreckungsbescheide oder Gefängnisaufenthalte, sondern hier geht es wirklich darum, dass wir ein Recht haben, dass wir auch den Medienstaatsvertrag einklagen wollen. Mhm. Und dafür müssen wir eben eine Sammlungsbewegung sein. Denn der Einzelne fühlt sich natürlich immer verunsichert, wenn er gegen Regeln verstößt. Wir sind gewohnt, das ist auch speziell eine deutsche Kultur, dass wir uns an Regeln halten. Und wenn die Schieflage halt so groß ist, sowohl medial als auch politisch, dann fassen wir da mehr Mut und das ist unsere Chance. Und vielleicht so sehen wir das auch, dass jetzt ein historisches Jahr ist. Wir wollen auch das innerhalb eines Jahres schaffen. Ich habe den 3. Oktober angekündigt. Das ist der Tag der Deutschen Einheit und das ist ein symbolischer Tag. Und Was uns besonders verletzt hat, ist, wie die Medien unsere Familien gespalten haben. Das letzte Jahr. An Weihnachten war es besonders schlimm. Und es war ja auch dann genau die Zeit, als dann auch noch diese irrationale, völlig unwissenschaftliche Impfpflicht aufs Tablett gekommen ist. Und in so einer Situation wünschen wir uns nichts mehr als eine Wiedervereinigung, ja, unserer Familien. Und das ist auch ein ganz wichtiges Ziel, dass wir das in einen zeitlichen Kontext bringen. Diese Rechtfertigung muss in den nächsten Monaten kommen. Wir wollen hier auch wissen, nicht nur warum die politische Beeinflussnahme, warum die so zugenommen hat. Sie hat sich ja gesteigert. Wie gesagt, nicht alle Bürger haben mein Hintergrundwissen, die historische Tiefe, die Veränderung der Medienlandschaft zum Beispiel nach 2001, nach dem 11. September, gibt es einen klaren Einschnitt. Natürlich auch 1989 nach der Wende. Also unterschiedliche mediale, stärkere Veränderungen gab es und die Zeitqualität von 2020 war natürlich dann auch ein ganz großer Einschnitt in der Medienwelt.
Jetzt würden wahrscheinlich die Kollegen von ARD und ZDF sagen, ja, was will er denn? Wir haben doch gut berichtet und haben über 1989 waren wir mit dabei. Sie waren übrigens, hatten keine eigene Live-Berichterstattung von der Maueröffnung, mussten das von den Amerikanern abklammern. Aber 2001, gut, 11. September. Was haben Sie denn falsch gemacht?
Oh, das wäre ein ganzes Buch. Und apropos Bücher, ja, weil hier KenFM im Gespräch, Apolut im Gespräch, das ist ja, da lernt man Autoren kennen, die in die Tiefe recherchiert haben. Und das ist genau das Detailwissen, was man dann auch braucht, finde ich, als Leitjournalist, als politisch Verantwortlicher. Dieses Wissen erwarte ich. Und wenn ich das dann sehe, dass die Verantwortlichen entblößt dastehen, wenn man sie konfrontiert mit diesem Wissen, dann frage ich mich, wer dieses Land führt, ja? Und welche Intellektuellen dieses Land führen. Es kann doch nicht sein, dass das so eine Minderheit ist, die sich mit der Komplexität und mit dieser Multipolarität beschäftigt. Und wie entsteht diese Einseitigkeit? Wie entsteht die Gedankenwelt der Verantwortlichen bei ARD und ZDF, dass sie das Richtige getan haben die letzten Jahrzehnte? Also ich habe auch einen persönlichen Protest mit meinem eigenen GEZ-Gebühren oder Rundfunkbeitrag oder wie das gerade heißt. Und da habe ich der Frau Dr. Wildermuth vom Bayerischen Rundfunk geschrieben, ich erwarte, wenn sie schon zum Jugoslawienkrieg die Situation falsch einordnen, dann erwarte ich 2019 bei der 20-jährigen beim Jahrestag eine anständige Aufarbeitung. Ja. Und genau das haben dann die Nachdenkseiten geleistet. Und dann werden solche Portale im Internet, die qualitativ journalistisch hochwertige Arbeit ableisten oder darstellen, die werden dann totgeschwiegen oder diffamiert. Und es wird nicht in der Tiefe berichtet. Es wird nicht der Bürger mündig gemacht durch historische Hintergründe. Und damit haben die Medien auch eine Verantwortung für die Zukunft. Denn wir können ja nur lernen aus unseren Fehlern, wenn wir sie thematisieren. Und wenn wir jetzt ganz aktuell die Ukraine-Krise anschauen, dann gibt es direkte Zusammenhänge damit, dass die Medien in den letzten Jahren solche Zusammenhänge einfach nicht ausreichend thematisiert haben, dass dadurch nicht nur die politisch Verantwortlichen, sondern auch eben die Bürgerschaft gar nicht in die Lage versetzt wird, eine Alternative zu artikulieren. Denn unsere Köpfe werden da in eine Richtung, oder ich sage mal, Lückenpresse ist eigentlich ein sehr gutes Wort, weil da werden Dinge weggelassen, die uns dann nicht die Möglichkeit geben, das volle Entscheidungsspektrum zu haben. Ja, das ist, und damit ist per se die Demokratie in Gefahr. Das hat unglaubliche Konsequenzen.
Sie hatten gesagt, man könnte auch in die Tiefe gehen. Das heißt, die Kommunikationswissenschaft müsste sich damit beschäftigen. Wer hat sich denn? Gibt es jemand, der sich damit beschäftigt hat? Sagen Sie ein Beispiel. Sie waren, glaube ich, im Media Lab, ne?
Ja, genau, das Media Future Lab 2021. Da haben wir uns 25 Bürger aus unterschiedlichen Bereichen haben wir angeführt durch das Institut für Kommunikationswissenschaften unter Professor Michael Mayen, haben wir da ein halbes Jahr viel Arbeit reingesteckt und dazu wird es auch eine Publikation geben. Da haben wir uns einfach mal gedacht, wie könnte denn der öffentliche rechtliche Rundfunk organisiert sein? Wie müsste man denn Kontrolle und Transparenz ausüben? Mhm. Und das ist natürlich ein komplexes Thema, deswegen brauchen wir Experten und deswegen haben wir ja auch so viele Experten. Aber Professor Michael Mayen ist halt einer der wenigen, der den Mut hat, auch die Kritik auszusprechen. Ja, ich denke auch an Professor Rainer Mausfeld, der sehr viel Hintergrundarbeit geleistet zu der Art und Weise, wie Medien durch ihre Fehlleistungen auch die Narrative beeinflussen, Diffamierung oder das Wording ist ja ganz entscheidend. Also da gibt es sehr viele wissenschaftliche Arbeiten, aber am Media Future Lab war das sehr interessant, in die Tiefe zu gehen und wirklich Lösungen zu finden, wie man verantwortliche Bürger in eine Programmbeiratsposition bringt oder wie man ein Losverfahren anwendet, um Einflussbarkeit zu minimieren. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Wir haben auch über Blockchain diskutiert. Und das sind wirklich interessante Möglichkeiten. Der Wille muss halt da sein. Und das ist eben das Problem, wenn wir es historisch betrachten. Der Wille war nie da. Im Gegenteil, es wurden bewusst diese Einfallstore offen gelassen, die auf politische Einflussnahme und die auf Desinformation gezielt sind, auf bestimmte Narrative, auf bestimmte Einflussgruppen. Und das ist nie gewünscht gewesen, dass man die schließt oder dass man da einen Prozess macht. Weil das ist ja auch ganz wichtig. Es muss ein Prozess bleiben. Wir können nicht einfach sagen, ab Oktober ist die Welt rosa und dann bleibt es so. Nein, das ist ein Prozess. Das muss nachjustiert werden. Da muss reagiert werden. Und wir müssen auch eine Vorstellung davon haben, was wir wollen. Und wir haben eine ganz klare Vorstellung. Wir wollen weg von dieser privilegiengesteuerten Welt hin zu einer gemeinwohlorientierten Welt. Und das ist auch wieder ein Begriff, über den wir jetzt eine Stunde lang reden könnten. Ja? Weil Gemeinwohlorientierung ist etwas, was auf vielen Ebenen möglich und wichtig ist. Und dann auch das Thema Globalisierung oder Regionalisierung. Darüber muss gesprochen werden. Und eine leuchtende Orientierung wäre dieser Ort, an dem wir in diesem Meer des Informationszeitalters eine Orientierung bekommen, wo wir offen diskutieren können, wo wir spüren, dass offen diskutiert wird. Denn wir wissen, es ist nicht jeder Mensch interessiert an der Gestaltung der Gesellschaft. Viele laufen gerne mit oder wollen geführt werden. Aber wir haben einen Prozentsatz, der sich wirklich engagieren möchte und der Führungsqualität hat. Und wenn wir dann die letzten Jahrzehnte anschauen, dann merken wir halt, dass viele von den Führungsqualitäten gar nicht nach vorne gelassen werden, weil bestimmte Machteinflussgruppen an der Einseitigkeit auch interessiert sind. Ja, wir haben das transatlantische Narrativ, was sehr weit verbreitet ist und was natürlich sehr stark finanziert wird und auch durch Thinktanks unterstützt wird. Wir haben dieses, wie gesagt, das ist ein komplexes Thema.
Es gibt ja eine Vorgabe beim Rundfunk, also bei ARD und ZDF gibt es eine Vorgabe vom Bundesverfassungsgericht. Also das ist ja in Deutschland unterschiedlich organisiert. Also es gibt erstmal gab es die Printpresse und die war in einer Vielfalt da. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das funktioniert ganz gut. Man hat die Möglichkeit, sich verschiedene Ansichten anzuhören. Also ein Medienmeinungsmarktplatz als Besucher zu betreten. Beim Fernsehen, beim Rundfunk, also Rundfunk, anfangs Radio, dann Fernsehen, Fernsehen war es so, dass Konrad Adenauer ein Staatsfernsehen errichten wollte. Das ist ihm vom Bundesverfassungsgericht verboten worden. Und bei diesem Verbot hat es Regeln aufgestellt. Das heißt, Leitplanken würde ich das mal nennen, wo gesagt wurde, der Rundfunk muss, er muss pluralistisch, also die verschiedenen Ansichten müssen dort abgebildet werden können. Er ist nicht nur Abbildungsort von bestehenden Meinungen, sondern er soll an diesem Prozess der sozusagen gedanklichen Herstellung einer möglichen Zukunft aktiv teilnehmen. Dazu gehören auch Sachen wie Theaterstücke oder Satire. Es ist nicht nur Nachrichten, es ist die gesamte Breite der kulturellen Äußerungen. Und um das zu ermöglichen, macht man so eine Art Parlament. Man macht, man hat gesellschaftlich relevante Gruppen, so heißt das, eingesetzt. Die Gewerkschaften, die Kirchen, das Freie Deutsche Hochstift. Also verschiedene Gruppen, von denen wir, die, wo ich sage, die sind jetzt repräsentativ für die Bevölkerung und die passen jetzt drauf auf. Und dann hat man so eine, damit eigentlich, was Sie jetzt sagen, so eine Art Closed Shop hergestellt, wo wir gar nicht mehr gefragt werden. Und wenn jemand meckert darüber, was in diesem Apparat stattfindet, dann wird er von diesem Apparat bearbeitet. Das heißt, ihm wird dann eine Note erteilt. Also die Journalisten, wenn sie einen Journalisten kritisieren, müssen sie damit rechnen, oder nicht einen Journalisten, sondern wenn sie ARD oder ZDF kritisieren, werden sie als Querdenkler, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker noch irgendetwas benannt und bezeichnet. Und wir haben doch eigentlich, sagen sie, wir bezahlen es, aber wir haben keinen Einfluss. Ja, wie wollen Sie das denn ändern? Also das, wenn man sagt, wir wollen das ändern, wie wollen Sie ändern, dass da tatsächlich ein Einfluss ist? Das ist ja, wir wählen niemanden von diesen Leuten. Wir wählen nicht den Chefredakteur, wir wählen nicht die gesellschaftlichen relevanten Gruppen, wir werden dazu nicht gefragt. Wir werden noch nicht mal gefragt, ob wir bezahlen wollen dafür. Sozusagen jetzt mal abgesehen, wie wollen Sie das ändern, dass wir machtlos sind?
Also wir sprechen hier wirklich von einer historischen Wende. Also wir unterschätzen dieses Thema nicht. Wir können in die Geschichte schauen und sehen, dass es nie funktioniert hat. Wir reden hier von einer historischen Wende. Und das ist nur möglich, wenn wir Bürger unsere Kraft in die Hand nehmen. Es ist nur möglich, wenn wir auch die Intellektuellen gewinnen, dass sie ihre Selbstreflexion einsetzen. Ja? Wir können nicht gegen eine Wand ankämpfen, sondern wir müssen hier auch Löcher bohren. Ja? Und es ist eine andere Frage zu fragen, wie optimistisch man da jetzt ist. Ja? Aber es ist eine klare Strategie und es ist eigentlich ein untragbarer Zustand, dass wir für eine nicht funktionierende Medienlandschaft bezahlen müssen.
Jetzt würden einige wahrscheinlich sagen, schaffen wir es doch einfach ab. Gibt ja auch Privatfernsehen und sowas. Warum sagen Sie Leuchtturm-ARD? Sie haben ja offenbar was gegen das Abschaffen davon.
Genau, ich habe absolut was gegen das Abschaffen. Genau wegen dieser Thematik, dass wir ja in einer kapitalistischen und fremdgesteuerten Welt leben. Mit den meisten Medien, mit den privaten Medien, mit den internationalen Interessengruppen, mit den Presseagenturen. Also wir brauchen einen Ort, zu dem wir Vertrauen haben und wo der uns auch dadurch Vertrauen gibt, dass er multipolar ist. Das ist natürlich eine idealistische Vision, vor allem weil sie eben kein historisches Beispiel hat. Dass es eine schwierige Aufgabe ist, die Bevölkerung zu motivieren.
Wissen Sie denn eigentlich, wie viel Prozent unzufrieden sind? Haben Sie das bei den Gesprächen mit Professor Mayen erfahren?
Ja, natürlich. Also grob gesagt ist es wirklich so, dass 70-80% noch Vertrauen haben, beziehungsweise nicht das Ausmaß der Desinformation kennen. Das ist ja das Problem. Das heißt, das spürt man dann auch in den Gesprächen. Natürlich wissen viele, dass es nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Wenn gerade jetzt in der Corona-Krise diese Einseitigkeit der Diskussion oder 2014 gab es einen Einbruch durch die Mahnwachen, durch die damalige Ukraine-Krise, dass die Bürger sind aufmerksam geworden, dass ein einseitiges Narrativ plötzlich herrscht. Da haben sie das erste Mal in breiter Zahl sich abgewendet von der Tagesschau und von dem Vertrauen in die Tagesschau. Weil das ist ja auch ein faszinierender Aspekt, warum ich auch gegen das Abschaffen bin. Weil trotz der Desinformation wurde da ja eine Deutungshoheit aufgebaut, ein Vertrauen. Und wenn wir davon reden, unsere Familien wieder zu verbinden, dann müssen wir eigentlich über diese Deutungshoheit kommen. Wir können über eine Selbsterkenntnis der Tagesschau oder über eine Selbsterkenntnis dieser Einseitigkeit, des mangelnden Diskurses, wenn das bei ARD und ZDF erscheint, wenn wir das als durchsetzen können, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir unsere verlorenen Familienmitglieder über diese Ebene auch wieder gewinnen. Das hat also eine absolut menschliche Ebene. Und ich frage mich wirklich, warum da so wenig Selbsterkenntnis da ist. Denn, wie gesagt, wir sprechen von einem jahrzehntealten Problem. Und die Kritiker an diesen einseitigen Narrativen, die werden immer ins Abseits gedrängt. Und das war auch mit ein Grund bei meiner Recherche, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein, dass wir im Internet so einen qualitativ hochwertigen Journalismus entwickeln, neben auch weniger qualitativen Journalismus, aber dass da nicht differenziert wird. Dass wir im öffentlichen Rundfunk, der uns ja genau diese Orientierung geben soll, hätte ich erwartet, dass er dann sagt, okay, wir haben jetzt eine geteilte Medienlandschaft, wir haben unabhängige Newsportale, da gibt es gute und schlechte und wir führen euch jetzt durch ein ordentliches Internet und wir sagen euch, wer welches Narrativ bedient. Wir haben RT Deutsch über lange Jahre und wissen, das ist die russische Perspektive. Okay, das ist offen, da wissen wir. Aber bei Klaus Kleber steht eben nicht an seinem Revier, dass er von der Atlantikbrücke ist. Da ist also schon mal ein Ungleichgewicht. Aber das hätte ich eben erwartet. Und nachdem ich das festgestellt habe, dass wir hier in die Irre geführt werden, dass eigentlich der mündige Bürger vom Internet ferngehalten wird durch einseitige Diffamierung und durch ein Nicht-Anerkennen der Qualität, die sich da durchaus in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt hat, da hört es dann auf. Da merkt man, man muss diese Leute zur Rede stellen und man muss diesen Diskurs erzwingen. Und wenn man strategisch denkt und überlegt, wo sind die Ansatzmöglichkeiten und vor allem, wenn man den historischen Kontext kennt, wie mächtig diese Netzwerke sind, dann bleibt eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk bleibt dann so als ein Fenster, als ein Hebel, den wir haben, um hier anzusetzen.
Nehmen wir jetzt einfach mal als gesetzt, das gibt eine Mangelsituation, die man von außen gibt Leute, ein Viertel der Bevölkerung, die nicht zufrieden ist. Die kommen ja aber nicht zu Wort. Das heißt, wir haben keine Beschwerdestelle, wo wir hingehen könnten und sagen, wir reden jetzt darüber. Also macht der öffentliche rechtliche Rundfunk eigentlich eine gute Arbeit? Finden die Zuschauer, dass sie mutig sind? Finden die Zuschauer, dass sie Sachverhalte kritisieren, die kritisiert werden müssen? Sagen die Zuschauer, sie beschäftigen sich mit Themen, die ihr Leben betreffen? Sind die Themen, die sie interessieren, kommen die vor? Also diese ganze, es ist wirklich ein Sender, es ist kein Empfänger. Also er sendet, aber er fragt nie nach. Er fragt nie nach, so dass wir in Diskurs treten können. Sie machen schon Untersuchungen, sie interessieren sich halt für die Quoten. Jeder, der fürs Fernsehen gearbeitet, weiß, dass man dann hinterher hingewiesen wird, wie viele Leute das jetzt geguckt haben. Aber dieser ganze Diskurs, Disput darüber, ob man eine gute Arbeit macht, ob man die Arbeit macht, die nötig ist dafür, der hat ja nie stattgefunden, sagen Sie. Wird das jetzt, wenn man das boykottiert, wird das dadurch besser?
Man muss da offen drüber diskutieren. Also wenn wir ganz konkret mal werden, ja? Ein Dr. Daniele Ganser steht für Achtsamkeit, für Menschheitsfamilie, für UNO-Gewaltverbot. Er ist ein Historiker und arbeitet die Jahrzehnte auf mit seinen Büchern. Und warum erscheint so ein Mann nicht, der eigentlich eine positive, gemeinwohlorientierte Perspektive aufzeigt, eine verbindende statt eine trennende? Wenn solche Leute ausgeschlossen werden, dann müssen wir das System in Frage stellen. Dann müssen wir eigentlich in Frage stellen, was für ein Interesse da transportiert wird. Mhm. Insgesamt ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Riesenapparat, der natürlich auch sehr viele Dinge positiv bedient, kulturelle Dinge, auch die Vielzahl der Sender. Da gibt's ja, das ist ja nicht abzustreiten, beziehungsweise hier geht's ja. Die Kritik setzt ja ganz woanders an. Die setzt bei diesem einseitigen politischen Narrativ an. Die vielen Bereiche, Bürger zufriedenzustellen, da kann man natürlich vieles entdecken, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk richtig macht, so wie auch die Privaten natürlich auch vieles richtig machen oder einfach auf das Bedürfnis des Zuschauers eingehen. Aber das geht ja deswegen an der Diskussion komplett vorbei, weil durch diese Beeinflussung des Zuschauers weiß der Zuschauer ja selber nicht mehr, was ihm fehlt. Das ist eine bevormundende Haltung. Und durch diese bevormundende, durch diesen Haltungsjournalismus, wie man es ja auch nennt, oder Gesinnungsjournalismus, wird dem Bürger eine Gesinnung gegeben, dass er sich für politisch mündig hält, es aber gar nicht ist, weil er nur einen Teilaspekt zum Beispiel auch nicht den historischen Kontext kennt. Mhm. Deswegen kann man jetzt wunderbar die Leute gegen Russland hetzen oder das einseitig kritisieren, weil man die Bürger fernhält vom historischen Kontext, aus dem Russland heraus handelt.
Ja, geht ja noch weiter. Jetzt werden ganze Sender abgeschaltet. Also man ist dazu übergegangen, Stimmen komplett zum Schweigen zu bringen, indem man sie mit Unterstützung auch von Journalistenverbänden als außerhalb des Journalismus einordnet. Ich habe selber von ehemaligen Kollegen, die dann sagen, Ken Jebsen ist doch kein Journalismus, das meinst du doch nicht ernst. Ja? Und da gibt es ganz krasse Urteile, die sagen, wir müssen im Grunde aus einer erzieherischen Perspektive, wie Eltern sich darum kümmern, dass ihre 12-jährigen Kinder keine Pornografie gucken, sozusagen in demselben Maße muss man für Ordnung sorgen. Also es gibt so ein Gefälle von, dass man eigentlich den Zuschauer nicht zubilligt, das selber entscheiden zu können. Ja? Aber ja, nochmal, die allgemeine Analyse habe ich jetzt mehrfach gehört, aber wie kommen wir dazu zu sagen, ich will da aber mitentscheiden?
Ich glaube, wir müssen da konsequent sein. Und wir sind absolut kompromisslos mit diesem. Das wird auch vielleicht missverstanden, weil ich sage immer dazu, wir wollen eine Entschuldigung von ARD und ZDF am 3. Oktober, ein ganz klares Ziel. Und es wird dann missverstanden, weil viele denken, eine Entschuldigung, das ist doch viel zu wenig, das ist ein Verbrecherkonzern und so. Ja, das sind dann die anderen ja wieder. Ja. Aber die historische Dimension, eine Einsicht zu haben, dass wir hier echt ein Problem haben, da muss der Nachdruck dahinter, weil wir haben jetzt Jahrzehnte irgendwie Medienkritik geäußert, auf unterschiedlichen akademischen Ebenen. Aber was wir nie gemacht haben, wir haben mit Nachdruck eingefordert, dass wir für eine gemeinwohlorientierte Zukunft, dass wir da alle betroffen sind. Und das ist, glaube ich, die neue Zeitqualität. Wir sind seit 2 Jahren bis in die Familien hinein betroffen. Und mit dieser Betroffenheit, die jetzt noch sich steigert durch internationale Konflikte mit Russland und der Ukraine, diese Betroffenheit, die führt dazu, dass wir konsequent das jetzt einfordern müssen. Wir müssen konsequent einen Diskurs einfordern, einen Debattenraum einfordern, auf dem wir dann eine gemeinwohlorientierte und eine transparentere Zukunft bauen können, wo wir offen darüber diskutieren.
Und wenn machen wir nicht. Sagen wir auf gut Deutsch, genau. Sie können das einfordern.
Das ist das Neue. Die Konsequenz ist das Neue. Und natürlich auch die Sammelbewegung. Die Sammelbewegung, ich habe das vor 2 Jahren auch schon mal probiert. Die hat nicht funktioniert, weil damals haben viele gedacht, die Corona-Krise ist gleich wieder vorbei in 5 Wochen und dann.
Was für eine Art von Sammelbewegung war das?
Ich habe schon mal so eine Art Kettenbrief wollte ich losstarten. Mhm. Das auch eine Art Eigeninitiative. Wir müssen unsere Eigeninitiative und wir müssen, wenn das eine Kettenbrief-Geschichte wird, dann können wir das selber steuern, wie das immer exponentiell steigt und so. Ja. Und das ist halt auch angewiesen auf das Bewusstsein der Bevölkerung. Und das Bewusstsein der Bevölkerung, das habe ich schon mal gesagt, wir sind eigentlich durch unseren Wohlstand in Westeuropa von diesen Privilegierten, von diesen Eliten, die seit Jahrzehnten die unsere Geschicke steuern, betäubt. Und das ist der Grund, warum diese Kritik auch nie so formuliert worden sind. Weil man muss sich ja wirklich fragen, warum nicht 2002, 2004 in dieser Phase, mit dem Irakkrieg da, warum da nicht eine große Welle des Widerstands gegen die einseitige internationale Mediensteuerung, die wurde da deutlich verstärkt im Vergleich zu den 90er Jahren. Mhm. Da hätten also ähnlich wie 2014 dann, als ja wirklich Vertrauensverlust da war. Aber das Interessante ist, sind eben diese Steuerungsmechanismen, dass sie das immer, sie konnten das immer abwiegeln mit Framing, mit bestimmten Dingen, die dann auch akademisch von Herrn Professor Mausfeld auch wieder wunderbar dargelegt werden, ja. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt neu ist. Wir müssen jetzt konsequenter sein und wir müssen das einfordern und wir müssen auch unsere eigene Kraft und Verantwortung dabei entdecken. Das ist das, was wir jetzt versuchen
auszulösen. Das ist der Boykott dann?
Der Boykott ist ein ganz wichtiger Teil, weil wir natürlich dadurch individuell was tun können. Wir fühlen uns ja ganz oft machtlos. Und das ist auch der Optimismus, den wir verbreiten wollen, vor allem durch die Depression der Corona-Krise. Dass wir selber etwas in der Hand haben, das ist etwas unheimlich Wichtiges. Und natürlich haben wir die unabhängige Szene, ich bin wie gesagt Konsument dieser unabhängigen Medienportale, aber diese Medienportale haben insofern auch eine Verantwortung, dass sie da auch eine gemeinsame Sprache sprechen müssen in der Konsequenz dieser Einforderung. Mhm. Wir müssen das wirklich als einen historischen Wendepunkt begreifen. Denn wir wissen ja aus der Analyse der letzten 20 Jahre, in was für eine Welt wir kommen, wenn wir nichts unternehmen. Das ist ja vorgezeichnet. Die digitale Transformation und die Art und Weise, wie wir in ein Social Credit System, wie das schon überlegt wird, zu installieren. Die Art und Weise, wie die Digitalisierung eigentlich zu Ungunsten des Gemeinwohls installiert werden soll. Das ist ja eine neutrale Technologie, die wir ja auch für positive Dinge nutzen könnten. Also mit anderen Worten, wir wissen die Welt, die uns, und gerade medial müssen wir da auch betrachten, dass die Agenturen, die Presseagenturen, die sollen auch schon monopolisiert werden durch die Bestrebungen des Konzerns Alphabet, Google. Die wollen zu einem Monopolisten bei der Zulieferung von Nachrichten, von internationalen Nachrichten werden. Diese Bestrebungen sind schon 2020 auf den Nachdenkseiten mal veröffentlicht worden. Und das heißt, die Tendenz, die Sie gerade gesagt haben, dass die Zensur zunimmt in dem Moment, wo die politische Lage sich verschärft, wo dann auch noch solche Dinge entstehen wie die Trusted News Initiative, die ich dann auf meiner Rede auf dem Königsplatz auch hervorgehoben habe. Das sind ja erwiesene Absprachen, die da stattfinden zwischen mächtigen Konzernen. Und die Vorbereitungen der Pandemie haben immer auch eine mediale, in den Planspielen immer auch eine mediale Perspektive gehabt. Da wurde schon über genau diese Zensur gesprochen, die dann auch stattgefunden hat. Das ist ja bis dahin geführt worden, dass sogar der amerikanische Präsident von Twitter ausgeschlossen wurde. Also dieselbe Steigerung haben wir jetzt in der Ukraine-Krise. Also Sie sagen es ja richtig. Wir haben so eine Perspektive, eine klare Perspektive aufgrund unserer intellektuellen Beschäftigung damit, mit der Vergangenheit. Und um das zu verhindern, müssten wir jetzt konsequenter sein. Mhm. Und das ist das, was diese Bewegung möchte.
Wie sieht das denn aus bei Ihnen auf der Webseite?
Genau.
Wenn ich jetzt sage, stimme Ihnen zu.
Genau.
Und ich möchte mitmachen bei dieser, dann ist also der eine Punkt ist zu sagen, ich zahle nicht mehr. Ja.
Genau.
Wie läuft das konkret ab?
Wir haben ganz konkret den Mahnprozess aufgeführt. Und das sind zwei Paar Schuhe, wie man das betrachten kann. Der Mahnprozess ist so, dass wir verweigern jeden Cent so lange, bis wir diese Selbstkritik bekommen. Und der Prozess ist ganz normal, dass man auf einen bestimmten Bescheid warten muss. Der heißt Festsetzungsbescheid. Und der kostet 8 Euro Mahngebühr. Und den muss man fristgerecht beantworten. Und dafür haben wir die Downloads auf unserer Webseite. Das heißt, wir wollen dem Bürger auch da die Arbeit abnehmen. Dafür dient die Webseite. Und auch die Aufklärungsarbeit, was da genau passiert. Nämlich, hier geht es eigentlich um ein Risiko von 8 bis 16 €, denn jeder Festsetzungsbescheid kostet wieder 8 €. Und so kann das dann bis 24 € werden. Aber das ist ungefähr das erste Jahr des Widerstands.
Ein Jahr? Also ein das Jahr. Heißt, man würde das, genau. Also ein Jahr nicht bezahlen?
Genau.
Das wäre ja eine schmerzhafte Lektion, die den Öffentlich-Rechtlichen erteilt würde.
Genau, also es geht ja auch um eine symbolische Aktion und oder eine kraftvolle Aktion, dass wir zusammenstehen und mit dem persönlichen Risiko, dass man 24 € extra an Mahngebühren hätte, ist es verkraftbar. Aber wie gesagt, der zweite Aspekt ist, dass die Berechtigung für die Mahngebühren gar nicht vorhanden ist, weil der Medienstaatsvertrag so verletzt wird auf diesen wichtigen Säulen Multipolarität, Ausgewogenheit,
Staatsferne.
Genau, das ist so wichtig. Ja. Und,
das sind die Forderungen des Bundesverfassungsgerichts.
Ja, und es sind verfassungsrechtliche Gründe, die wir ja auch aufführen. Wir haben da jetzt ein Schreiben verfasst, wo wir auch ARD und ZDF ganz klar zur Rechenschaft auffordern, weil diese Spaltung der Familien, das geht ja... das kostet ja Menschenleben teilweise, ja? Die einseitige Information. Wir haben es mit einer Gesundheitskrise zu tun, die keinen gesunden Diskurs hat. Und das sind mehrfache Verletzungen des Grundgesetzes, die da impliziert sind. Und wie will eine Institution da Mahngebühren verlangen, wenn sie sich so wenig rechtfertigen kann für diese Verletzungen? Das heißt, diese Ebene haben wir auch, dass wir sagen, okay, natürlich riskieren wir offiziell laut juristischer Rahmenbedingungen diese 24 € oder 16 €. Also ich persönlich stehe jetzt nach 14 Monaten auch bei 16 €, weil nicht für jedes Quartal wird nicht immer ein Festsetzungsbescheid ausgestellt. Außerdem ist ja, uns muss einfach klar werden, wir sind die 99% und wir zahlen 100% des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das heißt, das ist unser Rundfunk und dafür hat er bestimmte Pflichten. Wenn er die Pflichten nicht erfüllt, dann kann es nicht sein, dass wir irgendeine Zahlungspflicht haben.
Und warum gehen Sie dann nicht vor und sagen, wir möchten die Rundfunkräte anders besetzen? Wir machen nicht Ihr Bestimmtes, wer die Rundfunkräte besetzt, sondern wir machen das mit einem Losverfahren wie bei Schöffenrichtern, 300 Leute, jedes Jahr, also 3 Jahre, jedes Jahr rotieren 100 und damit sorgen wir dafür, dass die Bevölkerung die Kontrolle ausübt über den Rundfunk oder wir sagen, wir machen ständige Veröffentlichungen dazu, wie die Bevölkerung uns findet.
Ja.
Also das heißt, wir machen ja sowieso, die Öffentlich-Rechtlichen machen Umfragen bei der Bevölkerung, die müssen veröffentlicht werden und die beinhalten eben die Bewertung. Und wenn die, die Sache ist ja so, egal was sie tun, sie können, haben keine Konsequenzen zu erwarten von irgendetwas. Die erste Konsequenz, die es überhaupt gäbe, wäre, was Sie beschreiben, dass sie kein Geld mehr bekommen, mit der Botschaft, wir sind unzufrieden und ihr müsst was ändern. Aber das, was man ändern muss, müsste man ja auch angeben. Und
genau.
Es gäbe viele, auch was Sie beschreiben. Es gäbe ja die Möglichkeit auch zu sagen, wir müssen den Rundfunk öffnen für das, was nachkommt. Also das heißt, wenn wir hier so eine Sendung machen, dann könnte man sagen, könnte man ja wenigstens bei der Bevölkerung abfragen, ob sie das gut findet oder ob sie meint, dass das Teil der normalen, warum bestimmt eigentlich der Rundfunk darüber, was Journalismus ist, mit welcher Berechtigung, also eine Institution, die selber sagen darf, sie gehen zum Autohändler und dann sozusagen sagt der Autohändler, wir gucken mal, was für sie richtig gut ist als Auto, das kriegen sie von uns und dafür sind wir, also das ist so, wie es jetzt geht, in etwa geht, das ist klar. Also das ist nicht mit einer Klage beim Bundesverfassungsgericht, hätte man wahrscheinlich Schwierigkeiten. Aber man kann ja sagen, das ist nicht das, wie es sein soll. Und warum reden wir eigentlich nie darüber, wie es sein soll? Also das sind ja eigentlich, neben dem Boykott, wäre doch sinnvoll, dass Sie sich um andere Dinge noch kümmern, als nur zu sagen, wir sind falsch informiert worden über 30 Jahre. Da kann man trefflich drüber streiten.
Genau, und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass da eine Selbstreflexion stattfindet, eine Selbstkritik. Denn wir müssen ja auf die Ebene kommen, dass hier was falsch gelaufen ist die letzten Jahrzehnte. Und was falsch gelaufen ist, darüber müssen aber wir eine Einigung erzielen.
Wo wollen Sie diese, das müsste ja öffentlich verhandelt werden, und zwar so, dass wir alle das hören können. Und das wird, sollen wir das auf den Nachdenkseiten machen und sagen, dort reden wir darüber und dann teilen wir das AD und ZDF mit und die packen das in die Papierkorbablage. Druckmittel, was wir haben, ist
kein Geld mehr. Natürlich, es geht auch um Macht, ja. Aber es geht halt auch um den gesunden Menschenverstand. Und der gesunde Menschenverstand muss uns da auch leiten, dass wir diesen Diskurs einfordern und dass wir auch wissen, was Diskurs ist. Für einen Diskurs muss man ja auch die unterschiedlichen Positionen kennen. Und das ist... Da gibt es einfach so klare Beispiele. Deswegen dokumentieren wir das auf unserer Webseite auch. Also gerade diejenigen, die immer noch glauben, ARD und ZDF würde einen guten Job machen, die müssen natürlich auch aufgeklärt werden. Aber ich meine, das ist ja genau das, was wir jetzt im Internet geleistet haben, auf den unabhängigen Newsportalen, dass sehr viele Leute jetzt informiert sind und die unterschiedlichen Perspektiven auf Geostrategie vor allem kennengelernt haben. Und unter dem Gesichtspunkt müssen wir das erwarten von den Verantwortlichen. Ja? Ich meine nur ein Beispiel. Ich habe mich sehr lange mit John F. Kennedy beschäftigt. Und da gab es ja auch 2013 dann den 50. Todestag. Und die Art und Weise, wie da das Narrativ weiterhin falsch von den Öffentlich-Rechtlichen geführt wird, hängt damit zusammen, dass es eine rote Linie gibt natürlich. Es gibt viele rote Linien, aber eine von den roten Linien ist, dass der Staat selber eigentlich nicht als der Verbrecher dargestellt werden darf. Der Staat wird von außen bedroht. Und das ist ein großer Kernpunkt, wo die Zensur in den Köpfen ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir einfordern müssen. Wir müssen einfordern, dass wir, wenn wir historisch das diskutieren wollen, dass der Staat sich selbst bedroht, nicht nur von außen. Damit müssen wir das System in Frage stellen und es betrifft auch die Staatsanwaltschaft. Und da sind wir auch ganz schnell bei der Judikative, die sowas teilweise gar nicht darf. Also mit anderen Worten, wenn wir Missstände der Vergangenheit aufarbeiten wollen und in eine bessere Zukunft gehen wollen, dann müssen wir teilweise sehr ehrlich mit uns umgehen. Und diese Selbstkritik, dass wir die von den Medienverantwortlichen natürlich an erster Stelle verlangen sollten, das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Sie haben natürlich recht. Wie wollen wir so einen idealistischen Ansatz durchsetzen? Das ist die Kernfrage. Und deswegen haben wir, unsere erste Antwort ist die Graswurzelbewegung, dass wir Bürger wirklich unsere diese Macht, die wir haben, die wurde ja auch reduziert, absichtlich reduziert, auch durch unsere Bildungspolitik. Wir haben gar nicht das Gefühl, dass wir Initiativkraft haben. Das heißt, auf vielen Ebenen sind wir schon in der Lage, dass wir uns machtlos und ohnmächtig fühlen. Dann sind wir natürlich, wie gesagt, durch Wohlstand beeinflusst und sagen, na ja, uns geht's doch eigentlich gut, da müssen wir doch nichts ändern, ja. Aber je schlimmer die Zustände werden und diese Steigerung führt dann letztlich auch zu so einem Projekt wie Leuchtturm ARD, dass wir sagen, jetzt ist Schluss, wir müssen das aufarbeiten. Und das erwarte ich dann aber auch von Verantwortlichen. Also ich will diesen Dialog. Es kann nicht sein, dass die, und da sprechen wir auch von Programmbeschwerden der letzten 10 Jahre, die sind ja auch...
die werden reihenweise abgeschmettert.
Genau, die Abschmetterung der Programmbeschwerden, da gibt es die ständige Publikumskonferenz, Volker Bräutigam, Friedhelm Klinkhammer, die haben Riesenvorarbeit geleistet und die Abschmetterung, die Arroganz, mit der darauf eingegangen wird, die war möglich, weil es uns gut ging, weil man das abtun konnte als die 10% Kritiker und weil natürlich das Wording eine psychologische Sache ist. Man kann wunderbar auf seine Narrativen beharren und
wenn man jetzt gar nicht andere Ansicht ist, also ja, mir geht es immer darum, wir haben jetzt, sage ich mal, wir 20% Leute, die das unterstützen, was sie sagen.
Genau.
Dann müssen die trotzdem in die sich überlegen. Die Analyse von denen wird ja gar nicht anders sein. Die Analyse von 80% ist anders. Ist übrigens auch ein interessantes Problem. dass das Bundesverfassungsgericht ja davon ausgeht, bei der Presse zum Beispiel, wenn eine Bandbreite da ist, ist in Ordnung. Könnte man sich aber nach den Erkenntnissen, die wir heute haben, sehr wohl darüber unterhalten, weil es wichtig wäre, dass jeder verschiedene Ansichten hört, weil wir alle dazu neigen, uns nur so zu informieren, dass unsere Ansicht bestärkt wird. Und früher war das durch die Mangelsituation im Fernsehen, hat sich das quasi von alleine korrigiert. Das heißt, jeder Journalist musste versuchen, in die öffentlich-rechtlichen Anstalten zu kommen, wenn er politisch arbeiten wollte. Dafür gab es dann Panorama, Monitor und solche Programme, die doch relevant waren. Und dann haben sich am Tag darauf die Leute darüber unterhalten, weil das war das Einzige, was man sehen konnte. Wenn sie jetzt die große Möglichkeit haben plus Internet, dann werden die Leute je nach ihrer Ausgangslage werden sich sehr gezielt suchen, die Informationen, die sie bestätigen. Und das ist eigentlich für eine Gesellschaft nicht gut. Wir müssten Dinge verhandeln. Wir müssten uns verschiedene Ansichten anhören. Wir müssten so eine Art Agora, also den klassischen griechischen Marktplatz, wo jeder mitreden konnte, wo jeder sich wie in der Speaker's Corner hinstellen konnte und sowas halt im Rundfunk haben. Und auch was Sie beschreiben mit Kennedy, bin ich ganz dabei. Also das heißt, das ist immer unmöglich. Dort, wir haben den eigenen Fall, wir haben Uwe Barschel als Fall, wo es auch, wo wir wissen, Patrick Barb war schon in dieser Sendung, also nicht in dieser, sondern bei KenFM, hat darüber erzählt, dort kommt man auch keinen Meter weiter. Da gibt es einen Staatsanwalt, der von der Staatsanwaltschaft stillgestellt wurde, weil er der Meinung war, es handelt sich um Mord. Also wir haben ganz konkret haben wir solche Fälle bei uns und dann sieht man, da kommt man an Grenzen. Ja, und das wäre, also ich hätte auch erwartet von Leuchtturm ARD, dass man sagt, lassen Sie uns doch über einen neuen Medienstaatsvertrag. Wir haben Experten, wir haben Michael Mayen ist Kommunikationswissenschaftler, wir haben Juristen. Lassen Sie uns mal definieren, wie ein vernünftiger Rundfunk aussehen würde, der dieses Bild nicht des Erziehungsberechtigten hat, der der Bevölkerung erklärt, was sie zu denken hat, sondern sagt, wir stellen den Marktplatz her, wir sorgen dafür, dass ihr alles zu hören kriegt, was da so an Interpretation ist, auch die Sachen, die nicht staatskonform sind. Wäre das nicht zusätzlich wichtig?
Absolut, absolut. Das ist auch eine wirklich durchdachte Strategie. Und diese,
haben Sie die denn?
Also, ja, diese klugen Köpfe haben die. Und was wir wollen, wie Sie richtig sagen, wir brauchen diesen Debattenraum. Der Leuchtturm ARD ist der Debattenraum, wo genau diese Experten an einem Tisch sitzen. Und zwar entweder öffentlich in einer Anne-Will-Sendung oder in einer Moderator Paul Schreier Sendung, ja. Und eigentlich müssen wir diese Welten verbinden. Und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, die wir auf unserer Webseite haben. Wir verbinden diesen guten Journalismus des Internet mit dem guten Journalismus des öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So, und vor allem, wie wir gerade gesagt haben,
wäre diese vernünftig, beiden werden die aber nicht machen.
Also natürlich, das heißt, natürlich. Deswegen ist es eine Machtfrage.
ARD macht eine sechsteilige Podcast.
Ja, aber warum? Genau. Sie haben, ich weiß, in was für einer Welt wir leben. Und in dieser Welt versagen die Verantwortlichen seit Jahrzehnten. Das heißt, wenn die wenigstens eine gute Welt geschaffen hätten, wenn wir zufriedene Situationen in Afrika hätten, im Mittleren Osten, wenn die Leistungen vorzuweisen hätten, dann könnte man sagen, okay, die machen ja wenigstens, die haben ja wenigstens Erfolge aufzuweisen. Aber die Art und Weise, wie die seit Jahrzehnten diese Welt in Grund und Boden zerrütten, gibt uns das Recht, das alles in Frage zu stellen. Und genau da muss auch dann die Selbstkritik einsetzen. Es kann nicht sein, dass die ein System verteidigen, das uns innerlich zerstört, das die Gemeinschaft zerstört, das die Menschen zerstört. Und das ist ja, wie gesagt, der Corona ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Das heißt, die ganze Situation müssen sie eigentlich offen selbstkritisch sagen. Und warum haben wir das in unseren Talkshows nicht? Und warum wissen wir das nicht, wie es den Leuten da geht? Und wie können wir das immer verschweigen und wegblenden? Ja? Da werden dann, was weiß ich, unsere europäischen Hühnerschenkel nach Afrika geschickt und die afrikanischen Bauern verrecken. Also das sind Systeme, die müssen richtig angeprangert werden. Denn wir sind eine Menschheitsfamilie. Da bin ich wieder bei Dr. Ganser. Mhm. Ja? Und dieser Ansatz, das heißt, also das finde ich auch ganz wichtig.
Dass, warum glauben die das? Warum glauben Sie, dass die Selbstkritik üben würden? Warum? Was sollte sie
denn? Weil genau das jetzt der Zeitpunkt ist. Also ich habe das Gefühl, dass wir hier konsequent sein müssen, wie ich gerade gesagt habe.
Ja, ich bin bei Ihnen, wenn Sie sagen Konsequenz. Nur genau, vielleicht sollten wir uns woanders darüber unterhalten, was die falsch machen. Und dann immer eine Einladung aussprechen und sagen, Sie können ja mit dazukommen, wohlwissend, dass Sie nicht dazukommen werden.
Das tun wir ja auch bereits, ja. Aber das könnten wir konzertierter machen. Mhm. Und so gesehen, der Leuchtturm ARD funktioniert auf drei Ebenen. Das eine, wie gesagt, die Graswurzelbewegung, dass wir auch finanziell durch Boykott einen finanziellen Druck aufbauen. Aber das andere ist natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit, dass wir müssen diese 80% erreichen, die wir übers Internet nicht erreichen. Und deswegen habe ich sehr viel mein Herz gefasst, hier eine Initiative zu gründen durch die Spaziergänge. Ich bin sehr dankbar, weil die wirklich, allein schon dieser friedfertige Begriff Spaziergänge ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen eine friedvolle Zukunft und eine bewusste Zukunft. Und dafür brauchen wir diese 80%, die momentan noch vom Fernseher sitzen und gar nicht wissen, was ihnen da an Lücken präsentiert wird. Und die dritte Ebene ist unsere Verantwortung. Die Verantwortung von denen, die fähig sind, an diesem runden Tisch das Konzept der Zukunft zu stricken. Mhm. Das sind Leute wie Professor Michael Mayen oder Professor Rainer Mausfeld oder natürlich auch viele unabhängige Journalisten, die bewiesen haben, wie fähig sie sind, die unterschiedlichen Narrative zusammenzubringen. Da haben wir international auch hervorragende Leute. Und das ist überhaupt die nächste Ebene, dass wir natürlich das Problem international haben. Ja? Ich bin gerade dabei, die Initiative Leuchtturm ORF mit anzuleiten. Ja? Und wir sind auch kurz davor, Leuchtturm SRG. Das ist ein internationales Problem. Und
es wäre auch gut, wenn wir, sage ich jetzt, das heißt alle Medienschaffenden, das international begreifen würden und das zwischen den Ländern auch verhandeln. Also das heißt, verschiedene Länder haben verschiedene interessante Tradition auf dem Sektor und man kann sagen über die Schweiz, was man will, aber dort könnte zumindest über so etwas abgestimmt werden. Dort besteht die Möglichkeit, dass man ein Gesetz einbringt. Das haben wir nicht. Wir sind immer so eine Art Pinscher, der am Bein des sozusagen großen Herren hochspringt und ihm sagt, das ist aber nicht gerecht, was hier passiert. In der Schweiz wäre die Möglichkeit. Also Schweiz wäre ein sehr interessantes Feld dafür.
Sehr interessant. Und was mich am meisten beeindruckt hat bei meiner Recherche ist, wie viele Ideen schon vorhanden sind. Und das ist auch ein Grund, worauf ich meinen Optimismus stürze.
Kommt das auch auf die Webseite bei Ihnen, die Ideen?
Ja, genau. Also wir haben ja eine eigene Community, bei der wir auch Zukunftsideen diskutieren, zum Beispiel solidarische Landwirtschaft, Gemeinwohlökonomie. Es gibt so viele unterschiedliche Ideen. Und wenn die an einem Ort der Orientierung ernsthaft diskutiert werden würden, dann würden sich eben dann die guten Ideen durchsetzen. Also wie Sie richtig sagen, die Konzepte sind eigentlich da, die Leute sind da, die werden weggedrängt und weggebissen durch Machtstrukturen.
Es könnte zum Beispiel sofort bei der ARD oder der ZDF eine Sendung geben, Wie willst du leben? Wo verschiedene Konzepte für eine neue Gesellschaft sozusagen Subordnung, also man braucht ja gar nicht groß, sondern auch also verschiedene Eindringtiefen in das bestehende System, sich darüber mal Gedanken zu machen, wie könnte man was besser machen? Ja, also dass das verhandelt wird. Und wenn es gekoppelt wäre mit der Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, wie in der Schweiz, hätte auch jede Diskussion hat sofort einen anderen Stellenwert, wenn sie zu Konsequenzen führen kann. In dem Moment, wo wir einfach nur reden, ist es so eine Art Überdruckventil, was geöffnet wird, weil ja hinterher keine Änderung ist, wird dann von den alten Eliten wieder entschieden. Also das ist ein wichtiger Faktor. Aber das wäre ja zum Beispiel auch, wenn Sie das wäre meine Frage, wäre es nicht sinnvoll, den Prozess, wie macht man einen vernünftigen Rundfunk mit juristischen Ausarbeitung davon? Also ein Rundfunkstaatsvertrag. Das ZDF beruht ja auf einem Rundfunkstaatsvertrag. Wir haben dafür juristische Grundlagen. Und das mal zu definieren und zu sagen, so müsste das eigentlich sein. So müsste das sein und das würde folgende Effekte haben. Für mich gehört zum Beispiel ganz entscheidend dazu, dass die Bevölkerung mit darüber abstimmen muss, wer Chefredakteur und Intendant wird. Das ist ja eine ganz merkwürdige Sache. Und noch dazu sind die Anstalten in der Lage, ihren eigenen Nachwuchs so auszuwählen, dass er exakt in ihre Linie reinpasst. Also das heißt, sie suchen sich die Leute, wie eine Monarchie eigentlich. Also es gibt kein Nachwachsen wie in der Natur von allem Möglichen, sondern sie bestimmen wie in einem Garten, in dem nur noch Thuja-Pflanzen angebaut werden, dass nur noch Thuja-Pflanzen überhaupt als Gartenpflanzen existieren können. Das sind alles stimmt nicht mit dem Verfassungsrecht überein, aber sie können es sich leisten. Also das wäre doch, der Gegenentwurf ist doch ein entscheidender Faktor neben dem Boykott.
Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe beim Media Future Lab mitgearbeitet und die Publikation kommt jetzt ungefähr im Mai raus. Es ist ein ganzes Buch über das Thema, wie man Kontrolle und Transparenz theoretisch strukturieren könnte. Mhm. Aber das ist auch wieder nur ein Baustein, ja. Denn ich sag auch, vor allem, wir haben nicht die Arroganz zu behaupten, wir kennen die Wahrheit, sondern wir wollen ja den Debattenraum, wir wollen den Diskurs, wir wollen den Dialog. Und das ist das Wichtigste. Wenn wir einen Dialog haben, das ist Demokratie. Und diese
Ist Anne Will das nicht? Also ich meine, rhetorische Frage.
Aber Anne Will ist Fassadendemokratie. Anne Will ist, ich weiß gar nicht, ob sie selber noch journalistisch überhaupt ernst zu nehmen ist, ja, weil ich kann mich erinnern, dass Günther Jauch sich immerhin noch beschwert hat, dass er nicht die Gäste einladen darf, die er einladen wollte, und das war dann mit auch ein Grund, warum er dann gegangen ist. Aber auch bei ihm ist die Kritik leider viel zu schwach. Ja. Und in dem letzten Interview, das er gegeben hat, hat mich einfach nur erschreckt, wie inkompetent solche Leute sind. Das heißt, eigentlich sollte man meinen, dass er ein ausgebildeter Journalist ist. Aber was für Wissenslücken solche Leute offenbaren, ist einfach nur erschreckend. Und diese Wissenslücken entstehen durch die Lücken in den Medien. Das heißt, es werden einseitige Narrative, und unsere führenden Journalisten, unsere führenden Politiker, ich habe es gerade erlebt, ich habe mich mit dem Landrat der CSU getroffen, da sind Lücken vorhanden, und es sind Leute, die uns führen wollen, haben aber aus irgendwelchen beruflichen Laufbahnsgründen gar nicht den vollen Überblick über die Situation. Die sind dann in Zirkeln, werden die in ihre Posten gehievt, und es ist einfach nicht möglich, eine Gemeinschaft mit sowas sinnvoll zu steuern. Und dann kommt das raus, was wir die letzten Jahrzehnte erleben. Da haben wir Führungsstrukturen, die durch bestimmte Zirkel gelenkt werden und die in eine bestimmte Richtung gehen. Und deswegen haben wir die internationalen Konflikte. Es wird um Rohstoff gestritten. Es wird vor allem immer der Starke gegen den Schwachen wird sich durchgesetzt. Und dann sind wir ganz schnell auch bei der philosophischen Frage. Ja? Kann ein Starker überhaupt das moralisch aufbringen, den Schwachen nicht zu unterwerfen? Mhm. Da wird es dann philosophisch. Mhm. Und der Bürger, wir die 99%, wir bekommen auf jeden Fall seit Jahrzehnten nicht das, was uns zusteht. Und das ist die Frage, haben wir die Initiativkraft, das einzufordern, was uns den 99% zusteht? Mhm. Und das ist die Kernfrage. Und dann glaube ich aber auch, wie Sie richtig sagen, wir haben die Experten. Und deswegen können wir, ich bin da immer sehr optimistisch, ich sage, wir können in einem Jahr, in dem Jahr 2022, können wir den Wandel herbeiführen. Durch unsere Initiativkraft, durch die Initiativkraft der 99%, aber auch durch die Initiativkraft von den 10-20%, von denen wir gerade reden. Leute, die sich bewusst gemacht haben, durch die historische Aufarbeitung, diese Leute unter Druck zu setzen. Und jetzt, wenn wir bei den Programmverantwortlichen sind, das sind natürlich, stehen auf der anderen Seite. Die müssen diesen Dialog mit uns führen, die müssen den Debattenraum eröffnen, und da müssen wir dann auch konsequent sein. Also ich werde manchmal missverstanden, weil ich ja sage, ich will eine Entschuldigung von denen, dass das so eine Weicheierei ist, aber Das ist es in ganz und gar nicht. Das ist eine historische Wende, die wir fordern. Und diese historische Wende führt in eine gemeinwohlorientierte Welt, wo es weder Lobbyismus gibt, noch diese fremde Einflussnahme. eine transparente Welt, in der wir darüber diskutieren, wo die Einflüsse sind. Weil wir haben Probleme. Wir haben ja Probleme mit Nachhaltigkeit, mit unserer Umwelt, mit dass wir nur einen Planeten haben. Wir sind jetzt schon 8 Milliarden. Wir müssen damit umgehen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt wie jetzt gerade wieder die Waffenkonzerne nach oben schießen lassen, anstatt uns wirklich um unsere wirklichen Probleme zu kümmern. Mhm. Und das ist es ist ein Sauhaufen. Und da muss man konsequent vorgehen. Und das ist das, was neu ist an diesem Jahr. Mhm. Wir müssen jetzt konsequent sein und wir müssen auch Selbstvertrauen haben. Und der Missstand, wie schlimm der ist und auch wie komplex die Lösung dann ist, das ist selbstverständlich. Das, so naiv sind wir nicht.
Was ist denn Ihr Ziel bis 3. Oktober? Also für konkret für Leuchtturm ARD ist das eine 250.000 Leute, die boykottieren. Würde das reichen?
Nee, wir sind schon 250.000 jetzt, ja. Und ich glaube, dass eine psychologische Grenze.
Es gibt schon 250.000
Boykotteure. Genau, wir sind 250.000. Das ist auch die großartige Vorarbeit von anderen GEZ-Boykottportalen wie rundfunk-frei.de, die sich gegen diese Ungerechtigkeit schon lange wehren. Olaf Kretschmann macht da eine Allianz mit uns. Mhm. Wir wollen alle dasselbe. Wir wollen einen gerechten Ort. Und ich glaube, dass eine psychologische Grenze 1 Million ist. Es geht auch darum, jetzt diesen Druck aufzubauen, dieser Rechtfertigungsdruck an die Verantwortlichen. Der geschieht natürlich auch nur dadurch, dass die unser Wachstum sehen.
Noch werden sie ja totgeschwiegen.
Genau, natürlich, denn das ist die einzige Waffe, das Totschweigen. Und wir müssen da selbstbewusst sein und wir müssen uns unserer Macht bewusst sein. Wir müssen unsere Initiativkraft wecken. Ja. Und das ist auch die Aufgabe von den 10-20%. Ja. Ja, da haben wir alle eine Verantwortung.
Groß ist die Unterstützung bei den Alternativmedien für das Projekt?
Das ist eine ganz wichtige Arbeit, die ich gerade mache. Ich versuche, Allianzen zu schmieden. Ich mache sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir haben alle das Ziel, aber wir haben natürlich alle unser eigenes Ding. Und das soll ja auch eine dezentrale Allianz sein. Wir haben dasselbe Ziel, dass wir eine gute Welt wollen. Wir wollen eine bessere Welt. Wir haben auch Vorstellungen, wir haben Lösungen, wir haben Autoren, wir haben Intellektuelle, Wissenschaftler, Politiker, Journalisten. Die Leute gibt es. Ich sehe das also nicht als das Problem, dass wir 5 Jahre lang jetzt überlegen müssen, wie soll denn die tolle Welt ausschauen, sondern wir müssen den Diskurs eröffnen
darüber. Es wäre ja auch eine Variante, nicht Variante, eine wesentliche Forderung wäre zu sagen, dass der Rundfunk nicht den politischen Verhältnissen zu dienen hat. Das ist nämlich, Zeitungen können machen, was sie wollen. Also das heißt, ein Axel Springer Verlag kann festlegen, dass bei ihm in den Zeitungen positiv über die NATO geschrieben werden muss, über die Westbindung Deutschlands ist nicht verhandelbar und die Freundschaft mit Israel ist auch nicht verhandelbar. Also wenn Sie nicht diesen Maximen zustimmen, können Sie nicht rein. De facto ist es ähnlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genau. Es sollte die Jura aber anders sein. Es sollte so etwas nicht geben, sondern dort müsste die Veranlassung sein, deine Verpflichtung ist immer dafür zu sorgen, dass die andere Seite auch zu Wort kommt. Also wenn es einen Konflikt gibt, dass alle Seiten, Ausgewogenheit, Pluralität, Staatsferne. Und das hieße, das Erste wäre ja auch zu sagen, Staatsferne muss so eingeführt werden, dass wirklich der Staat. Das heißt, die Verantwortung des Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist nicht gegenüber der Politik. Der Staat regiert immer über die Politik rein. 14 Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die sich alle damit beschäftigen, dass der Staat schon wieder rein wollte. Sondern es müsste klar sein, wenn jemand sich so verhält, ist er draußen. Und nur wer als seinen Vorgesetzten die Öffentlichkeit, das Publikum begreift, hat eine Chance, dort weiter in Entscheidungsposition zu kommen. Wäre ein gigantischer Schritt, der ermöglichen würde, dass man in Richtung eines Marktplatzes käme. Also das wäre, interessiert mich jetzt selber, nachdem wir gesprochen haben, es müsste ein offener Raum entstehen, wo die Ideen dafür, wie man so etwas organisiert, und zwar nicht konkret, sondern in den Abläufen, in den Prozessen, das wäre ein wesentlicher Schritt, um zu sagen, hier ist die bessere Variante, warum haben wir sie nicht?
Ja, und deswegen müssen wir so dankbar sein, dass wir das bezahlen dürfen. Deswegen bin ich auch ein Befürworter der Zwangsgebühr, weil es ist wie die Schulpflicht. Es geht in die Richtung, dass wir für politische Bildung bezahlen. Aber dafür muss der Rundfunk auch für die 99% da sein.
Und man muss fragen, was wir leisten, ist euch das 8 Milliarden wert? Das muss man eigentlich fragen.
Das ist natürlich die nächste Frage. Ja. Weil
8 Milliarden, jetzt mal ehrlich, wir kommen beide aus dem Geschäft, braucht man nicht, um ein vernünftiges Programm zu machen. Das Geld, was hier ausgegeben wird, ist ein
Bruchteil.
Nicht ein Tausendstel, ein Millionstel ungefähr. Ja? Also das heißt, das ist doch absurd, was dort passiert.
Also gutes Fernsehen kann man ganz anders machen.
Kann man für viel weniger machen. Es muss nicht diese Beträge sein. Man könnte, aber auch das, wir wissen noch nicht mal, für was das Geld ausgegeben wird.
Genau. Auch das ist ein ganz wichtiges Transparenzthema natürlich.
Wir wissen nicht, wie viel Geld wirklich in den Produktionen landet, weil wir auch alle wissen, dass die Leute, die das Fernsehen herstellen, sind nicht überbezahlt. Sondern das Geld versickert in den Strukturen.
Bei den Pensionen. Mhm. Also es gibt sehr viele Problematiken. Ja, wie gesagt, die Perspektive ist klar. Und der gesunde Menschenverstand kommt für mich immer wieder an der Spitze. Mhm. Und deswegen erwarte ich ja auch ein Entgegenkommen. Ich will ja gar nicht durch den Boykott durch diesen Druck. Ich will eigentlich durch die Selbsterkenntnis in den Dialog kommen. Ja? Mhm. Das wäre natürlich schön. Das heißt, dass die Öffentlichkeitsarbeit alleine schon ausreichen würde. Das wäre eigentlich optimal, weil wir sind ja alle vernünftige Menschen. Mhm. Wir wissen ja eigentlich, was wir wollen. Und wenn wir die letzten Jahrzehnte betrachten, dann wissen wir, dass die Medien nicht im Sinne der Bürger gehandelt haben und dass wir jetzt auch eine Welt haben, die letztlich nicht im Sinne der Bürger gestaltet ist. Also wir haben ein grundsätzliches Problem auf allen Ebenen.
Und es ist auch eine ermöglichende, diese Frage der Diskussion in einer Gesellschaft ist die zentrale Frage, die alle anderen politischen Entscheidungen ermöglicht, weswegen der Druck, das zu kontrollieren, auch so stark ist. Davon müssen wir uns befreien. Ich denke, es ist eine interessante Initiative. Ich habe jetzt meine Rolle als nur Fragesteller auch etwas verlassen, weil ich dann doch mit Herzblut an dem Thema dabei bin. Bedanke mich für das Gespräch, Jimmy Gehrum, also für die Leute, die sich das angucken wollen. Und ich hoffe, dass Michael Mayen noch weiter Professor ist. Er ist jemand, der immer in diese Richtung schiebt als Wissenschaftler. Er ist ein freiheitlich denkender Journalist, er hat ja auch gearbeitet als Journalist. Er ist mit Fleisch und Blut und Geist dabei. Das kann auch Media Lab, allein, dass es so etwas gibt, ist ein guter Indikator dafür. Ja, vielen Dank für das Gespräch und dann sehen wir uns auf der Webseite wieder.
Vielen Dank.
Das war Apolut im Gespräch, diesmal mit Jimmy Gehrum und dem spannenden Projekt Leuchtturm ARD. Wir sehen uns wieder in der nächsten Sendung.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.